Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.
Wie so vieles auf dieser Welt funktioniert auch unser Podcast nicht ohne Werbung und finanzielle Unterstützung. Für Ihre Partnerschaft bedanken wir uns bei Bike Leasing Service, Tout Terrain, Fahrräder, Anhänger und Zubehör, VeloPro, Versicherungslösung für deinen Betrieb, Ortlieb, Fahrradtaschen und Rucksäcke.
Thorsten, du warst im Harz und ich in der Schweiz. Wie war es im Harz?
Berge.
Also für ja, mich ich meine, man fährt ja nicht im Harz, um flach zu fahren. Also das wäre ja Quatsch.
Ja, ja, es ist zwar nur ein Mittelgebirge, aber ich würde das schon als Berge bezeichnen. Aber du warst ja richtig in den Bergen. Schweiz ist ja hohe Berge.
Ja, aber da, wo ich war, muss man klar sagen, ist jetzt nicht hochalpin. Ich war im Thurgau.
Ah ja, alles klar. Was hast du da gemacht?
Ich bin den Sentis Classic gefahren. Das ist irgendwie das ist zwar als Rennen deklariert, ist aber kein Rennen, sondern ist irgendwie so eine Radtouristikveranstaltung, wo man mit Rennrad eine Strecke abfährt und fährt eben den Sentis hoch, beziehungsweise das ist die Schwägalp. Und die Schwägalp liegt, glaube ich, bei 1200 Höhenmeter, 1250 Höhenmeter ungefähr.
Okay, so. Da kann ich ja fast mithalten in Norddeutschland mit genau. Torfhaus 850 oder Wurmberg 990, Brocken 1241, glaube ich. Oh, jetzt habe ich bestimmt was Falsches gesagt.
Ja. Ja. Also bei uns war es ja durchaus wellig, 150, 55 Kilometer insgesamt mit Anfahrt und 2000 Höhenmeter da so. Das stand bei mir auf der Uhr. Das aber in einem, und wenn ich das richtig weiß, habt ihr das in mehreren Etappen gemacht oder mehr?
Ja, ich bin schon angereist zu unserem Bike Venture mit dem Fahrrad und bin am Elbe-Seitenkanal gefahren, 80 Kilometer geradeaus auf Schotter, Gegenwind. Das war tatsächlich der härteste Berg. Das war wirklich ein Kampf. Und ansonsten sind die Anstiege im Harz ja immer nur 400-500 Höhenmeter. Das ist also easy going, hätte ich beinahe gesagt. Aber da ich ja jeden Tag 3 bis 4 Touren gefahren habe, sind da wahrscheinlich auch ein paar Höhenmeter zusammengekommen. Ich habe doch gar nicht kontrolliert, wie viele das insgesamt waren. Aber meine Beine fühlten sich an nach, waren ein paar.
Es waren ein paar, nach Matsch. Sag mir mal bitte oder erklär unseren ZuhörerInnen mal, was Bike Venture ist.
Bike Venture ist eine Veranstaltung für unsere Kunden, um neue Fahrräder, neue Fahrradgattung, neue Fahrradarten, sich mal an was anderes ranzutrauen, zu testen und auszuprobieren. Wir haben 4 Hersteller, die beim Bike Venture ihre Fahrräder zur Verfügung stellen. Diesmal war dabei, wie im letzten Jahr auch, Riese, Müller und Stevens. Und neu dazugekommen sind Simplon und Tout Terrain. Und alle Fahrräder waren wirklich heiß begehrt. Wir waren insgesamt fast 100 Menschen, die dort waren. 5 Händler haben das zusammen organisiert und haben ihre Kunden eingeladen, einfach mal Räder zu testen. Ist gleichzeitig auch für die Mitarbeitenden, die von den Fahrradgeschäften mitgenommen werden, ein total schönes Wochenende, Endkunden kennenlernen, tiefer ins Gespräch kommen, Beziehungen aufbauen, Fahrräder testen, neue Fahrradgattungen entdecken, mal Rennrad zu fahren, obwohl man kein Rennradfahrer ist, oder mal Mountainbike zu fahren, obwohl man eigentlich Reiseradler ist, ist sowohl für die Kunden als auch für die Händler und die Mitarbeiter der Händler echt ein super Erlebnis. Und bei dem schönen Wetter und der tollen Location natürlich ein sensationeller Erfolg gewesen.
Ja, ist ja die zweite Veranstaltung der Art. Wir haben letztes Jahr schon von berichtet. Ihr habt wieder wahnsinniges Wetterglück gehabt, wenn man sich die Wochenenden davor angeguckt hat. Also richtig Volltreffer. Jetzt war das letzte Mal ja so, dass ihr vor allen Dingen viel in den Austausch gegangen seid und das sozusagen auf der sozialen Ebene sehr wertvoll war. Gab es denn jetzt dieses Jahr auch so ein bisschen mehr direkten Vertriebs- oder Verkaufserfolg?
Ne, darum geht es auch nicht.
Darum geht's
nicht. Es geht nicht um Vertrieb oder Verkaufserfolg. Es geht wirklich darum, die Leute zum Fahrradfahren zu bringen, vom Fahrradfahren zu begeistern. Und ich glaube, das ist uns wieder sehr, sehr gut gelungen, weil ich habe so Leute gehört, die haben gesagt, oh, ich bin noch nie Mountainbike gefahren, aber das ist ja total klasse. Und ich habe Leute gehört, die gesagt haben, ich bin noch nie Rennrad gefahren. Und ich habe total den Spaß am Rennradfahren entdeckt, an der Geschwindigkeit. Unsere Frührunde morgens um 6, am Samstagmorgen um 6, Sind tatsächlich 18 Leute mitgefahren. Ich war wirklich ein bisschen geplättet. Teilweise gar nicht in Rennradklamotten, sondern einfach mal morgens um 6 eine Runde vom Frühstück fahren, Rennrad.
Im Schlafi.
Rennräder waren da. Da schlafen die meisten, aber an diesem Wochenende haben alle gesagt, da machen wir was anderes.
Sehr gut. Waren die Hersteller denn auch zufrieden?
Hersteller waren super zufrieden, also ist das, was sie mir zurückgemeldet haben, und das schreit einfach nach einer Wiederholung, und da müssen wir jetzt mal gucken und planen, ob wir das nächstes Jahr wieder machen und welche Hersteller dabei sind, welche Händler dabei sind. Also wenn hier ein Händler sagt, super interessant, habe ich Bock drauf, dann meldet euch auch einfach bei mir, gucken wir mal, ob das klappen kann.
Sehr gut. Ja, also ich kann noch von Sendes erzählen. Wir sind ja auch früh morgens um 8 Uhr gestartet und wir waren, ich würde jetzt mal sagen, im 6. Start. Also es gab 3 Startblöcke, aber innerhalb der Startblöcke, je nachdem wie viele es waren, wurde das auch in 2-Minuten Abständen gestartet. Also da sind dann schon 2.500, 3.000 Menschen unterwegs, und das finde ich immer wieder faszinierend bei solchen Veranstaltungen, wie viele begeisterte Radsportler und Radsportlerinnen sich auf den Weg machen und solche Strecken abfahren in alten und neuen, in ganz, ganz hochwertigen und ganz, ganz einfachen Fahrrädern und sowas. Das ist immer wieder großartig, tolles Event. Und offensichtlich gibt es auch da draußen ganz, ganz viele Menschen, die wahnsinnig begeistert sind und Spaß daran haben.
Ja, bei uns in Cuxhaven war am Wochenende Bike Navy, Zeitfahren auf dem Flughafen. Da waren auch 500 Leute mit Rädern. Und da ist wirklich alles gefahren, von Oldtimer über Zeitfahrmaschine, konntest du alles entdecken.
Sehr gut. So ist Radsport.
So ist Radsport, ja. So ist Radsport, so ist Radfahren. Also da kann man eine ganze Menge machen, und als Fahrradladen immer wieder solche Events unterstützen, ist auf jeden Fall eine richtige Geschichte, glaube ich. Seine lokalen Events oder vielleicht, wie wir es gemacht haben, sogar ein eigenes Event machen. Solche Events oder Kunden zu begeistern, das ist ja echt eine Aufgabe, die der Fahrradhändler hat. Und ich habe jetzt gerade, wenn ich in den Gazetten so lese, gibt es offensichtlich gerade ein paar Beziehungskrisen zwischen Herstellern, Fahrradherstellern und Fahrradhändlern. Und da habe ich so ein bisschen tatsächlich gelesen und auch gestruggelt, weil ich eigentlich tatsächlich eine andere Meinung dazu habe, als das, was gerade alle so feiern.
Naja, ich glaube, wir könnten uns, ich bin völlig bei dir, wir könnten es uns als Handelsverband ja sehr leicht machen und uns einfach pauschal auf die Seite der Händler schlagen. Das wäre der einfache Weg. Ich halte ihn nicht für richtig. Also das, was ihr bei Bike Venture gemacht habt, wovon du gerade erzählt hast, ist eine gemeinsame Aktion zwischen Lieferanten und Händlern. Wenn ihr da gemeinsam auftretet und auch eure Partnerschaft signalisiert, dann funktioniert das und die Kunden sind begeistert und ihr könnt sie mitnehmen, dann funktioniert die Zusammenarbeit vielleicht auch besser, wenn man so ein Event gemacht hat. Gegeneinander mit Reibereien und so weiter funktioniert es nicht.
Ja, es ist ja ein bisschen so geschrieben worden, dass es keine gute Beziehung mehr ist zwischen Herstellern und Händlern, und das habe ich tatsächlich im Harz ganz anders erlebt. Also die Hersteller waren mit großem Engagement, mit großer Personalstärke und mit viel Invest an diesem Event beteiligt. Und das kann ich jetzt von meiner Beziehung zu den Herstellern sagen, ist einfach super positiv.
Also ja, gut, wobei die Kritik war ja schon auch ein bisschen konkreter und bezog sich auch auf eine bestimmte Region in der Bundesrepublik, wo klar ist, was ist denn eigentlich, wenn der Hersteller dann an seinem Standort auch in den Direktvertrieb geht, und was ist, wenn der Hersteller, was ich selbst aktiv wird im Verkaufen, und was ist dann, welche Auswirkungen hat das für die Händler? Und ich sage jetzt mal, Kritik heißt ja erstmal nichts Böses, sondern ist ja irgendwie was wir voneinander lernen können. Und ein Teil der Kritik war für mich schon verständlich.
Ja, und genau da setze ich an, weil es konkret ist. Ich glaube, dass es gar nicht so konkret ist, weil das Thema haben wir jedes Jahr auf dem Tisch. Jedes Jahr ist es irgendein Hersteller, der dann im Fadenkreuz der Händlerkritik ist, weil er in seinem Bereich, da wo er produziert, eigenständig am Handel vorbei Fahrräder vertreibt. Also diesmal ist eine Region betroffen, letztes Jahr war es eine andere, davor war es noch eine andere. Ich kann die Hersteller schon auch ein ganz Stück weit verstehen. Ich glaube, dass wo der Hersteller produziert, gibt es doch einen Lokalpatriotismus, diese Marke vermehrt zu verkaufen. Das heißt, ich habe doch eine viel größere Marktdurchdringung da, wo ich produziere. Und da profitiere ich natürlich als Händler von, also Fahrradhändler, weil diese Marke einfach dann stärker nachgefragt ist. Aber wahrscheinlich lässt sich der Bedarf dann immer noch nicht ganz decken. Deswegen habe ich sogar ein bisschen Verständnis dafür. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich da vielleicht auch gewandelt. Vor 4-5 Jahren, als das ein Hersteller gemacht hat, habe ich gedacht, Mensch, blöd, hast doch Händler vor Ort. Aber wie gesagt, ich glaube, der Kuchen ist dann einfach so groß, dass für jeden genug übrig bleibt und vielleicht sogar mehr als normalerweise.
Naja, das können die Händler vor Ort ja besser beurteilen und trotzdem bleibt ja die Aufgabe die gleiche. Also welche Aufgabe hat der Lieferant, welche Aufgabe hat der Händler? Dass ein Lieferant dort, wo er produziert, auch praktisch eigenen Vertrieb betreiben muss, also vielleicht auch gezwungen ist, das liegt einfach an den Bedingungen von Produktion. Also du hast halt in der Produktion auch immer wieder Räder, die du vielleicht nicht über den Handel verkaufen kannst, die irgendwie, was weiß ich, Macken haben oder B-Ware sind, wie aus welchen Gründen auch immer. Du hast vielleicht auch Überbestände. Das sind so Sachen, die ja ganz normal sind für einen Produktionsbetrieb und wo ein Produktionsbetrieb dann denkt, wie werde ich die Ware los und dann vor Ort aktiv wird, zumal die Möglichkeiten vor Ort, das dann selber zu betreiben, ja viel leichter sind als in irgendeiner anderen Stadt. Das ist, glaube ich, ganz üblich, ganz normal, überhaupt nichts, auf was sich nicht der Handel auch einstellen kann und sollte. Also das ist ja keine Überraschung, sage ich jetzt mal. So, die Frage ist eher, wie er es macht und macht er das fair und macht er das irgendwie vergleichbar oder wird es dann für den Handel vor Ort dünn und schwer? Und dann muss man sich natürlich auch überlegen, hat man dann den richtigen Partner, wenn das irgendwie sozusagen das Feld einfach schon komplett abgeräumt ist. So, und da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Ansichten zu.
Ja, das würde ich ja tatsächlich so sehen, wenn ich das irgendwie meine ganze Ware raushaue oder verramsche oder vielleicht tatsächlich Neuräder billiger anbiete, als es der Handel sie anbietet, dann wäre ich, glaube ich, sehr empfindlich. Aber ich kann mir auch keine Produktionsstätte in Deutschland vorstellen, ohne dass man einen eigenen großen Showroom hat. Das ist einfach so, irgendwie gehört so ein Showroom oder irgendwas, wo du es zeigst, ja fast dazu. Du willst ja auch Kunden begeistern und auch vielleicht mal hinter die Kulissen blicken lassen. Und da brauchst du einfach irgendwie irgendwas. Und dann stehen natürlich da Fahrräder. Ich finde, da ist der Unterschied, ist der Fachhandel dann überhaupt beteiligt? Also ich kenne ja so ein paar Beispiele, wo der Fachhandel dann immer auch an den Umsätzen beteiligt ist und auch empfohlen wird, den Service dann nachher beim Fachhandel auch machen zu lassen. Also der Kunde wird auch weitergegeben und übergeben an den Fachhandel. Und dann finde ich es wieder, muss ich ganz sagen, völlig in Ordnung.
Ja, jetzt hast du eine zweite Sache angesprochen aus meiner Sicht, nämlich die Frage der Markenbildung. Und zu einer Marke, die doch wirklich überregionale Wirkung erzielen soll, gehört natürlich auch, wie du sagst, auch ein Showroom. Also Kunden, die sich so identifizieren, dass sie sagen, ich will mir das vor Ort mal angucken. Und da gibt es ja wirklich ein Dutzend Marken in der Bundesrepublik, wo die das wirklich hervorragend machen und wo dann ganz normal ist, dass die Kunden auch an den Produktionsstandort kommen und dort in den Showroom sich umgucken und sich da zu Hause fühlen, weil das ihre Marke ist. Diese Art von Identifikation ist ja eher ein Erfolgsmodell, nämlich oder ein Erfolgsbeispiel, dass die Marke es geschafft hat, so Menschen an ihren Standort zu ziehen und die dann ja auch weit fahren. So, also von daher, auch das gehört zu einer Aufgabe eines Herstellers, das so zu machen, dass es einen Pull-Effekt gibt. Und wenn die Markenbildung so stattgefunden hat, ja, dann gehört auch ein Showroom dazu. Und das ist erstmal überhaupt nichts, also finde ich eher ein positives Beispiel.
Ja, und die Markenbildung ist natürlich auch Aufgabe des Händlers. Aber da ist die Marke ja der Fahrradhändler. Also ich als Händler muss doch mich als Marke profilieren und mich als Marke stark machen. Jetzt nehme ich noch mal das Beispiel Bike Venture. Wir haben ja Feedback-Karten rausgegeben und die Menschen sollten ihr Feedback eintragen und aber eben auch ihr nächstes Wunschkaufrad noch mal eintragen. Und ganz erstaunlicherweise waren nur noch die Marken da, erwähnt bei den Fahrrädern, die auch da ausgestellt waren. Das heißt also, wenn wir andere Hersteller eingeladen hätten, wären die aufgetaucht. Das heißt, wir machen doch dann, die Teilnehmer haben doch die Marken gewählt, die sie bei ihren Händlern kriegen, keine anderen. Und das ist, glaube ich, ganz entscheidend. Es war überhaupt nur ein einziges anderes Fahrrad dabei von einer anderen Marke. Aber ich weiß, dass auch ein Händler mit war, der diese Marke führt. Das heißt, die Teilnehmer suchen sich die Marke nach dem Händler aus und nicht nach der Marke. Und das ist natürlich das, was wir als Händler vorantreiben müssen. Die Hersteller haben eine andere Aufgabe.
Ich meine, das ist ja schon häufig bei uns Thema im Podcast gewesen. Und ich weiß, dass du da ganz stark der Meinung bist, du bist die Marke an deinem Standort und nicht die Marken, die du vertrittst. Also Rad und Tour Cuxhaven ist sozusagen die Marke. So, und erstmal ganz egal, welche Fahrradmarken ihr vertreibt. So, und ja, die sind auswechselbar, wenn sie unzufrieden sind. Trotzdem glaube ich, gibt es natürlich auch stärkere und schwächere Marken, die von sich aus schon mal Kunden in deinen Laden treiben oder die sagen, du führst diese Marke, deswegen gehe ich zu dir. Das gibt es natürlich auch. Und da gibt es ja auch Abhängigkeiten, die kann man ja nicht bestreiten. Also da muss man jetzt nicht sagen, man ist völlig unabhängig, sondern man muss eine gewisse Abhängigkeit natürlich auch vor Augen haben und dann gucken, löse ich mich trotzdem, trotz dieser vermeintlichen Abhängigkeit oder bleibe ich bei der Marke aus guten Gründen?
Ja, also das gebe ich ja gerne zu. Also es gibt natürlich Marken, die einen Run auf deinen Laden auslösen. Und da muss man dann eben auch, da muss man als Händler dann vielleicht aber auch demütig sein und sagen, okay, ich muss das akzeptieren, was die Marke mir vorsetzt, weil die Marke ist die Marke, deswegen sind die Kunden da. Ich mache jetzt mal für mich ein Beispiel. Jetzt werde ich doch nochmal irgendwie eine Fahrradmarke erwähnen. Der Kinderradsektor ist bei uns quasi da nieder gewesen, bevor ich mich für WUM entschieden habe. Und seit ich WUM habe, läuft's. Und ich glaube, das liegt nicht daran, dass wir auf einmal so toll Kinderradberatung machen, sondern das liegt tatsächlich an der Marke WUM. Und dass ich da dann vielleicht nicht die Top-Konditionen habe und dass das nicht der super Partner ist in jeder Beziehung, das werde ich jetzt ein Stück weit akzeptieren, weil ich weiß, dass die einfach ein extrem gutes Marketing machen und dafür eine ganze Menge von meinem Job erledigt haben.
Ja, das ist doch ein super Beispiel, wo Marke eine Rolle spielt und wie lange du dann die vielleicht schlechtere Vorproduktion oder Produktionsqualität oder bestimmte Margenbedingungen oder sowas für dich akzeptierst, hängt ja auch von der Konkurrenz ab.
Das hängt von der Konkurrenz ab, ja. Oder ob ich selber schaffe, irgendwas kinderradmäßig da auf die Schiene zu setzen, wo die Leute sagen, ich vertraue lieber der Marke Rad und Tour als der Marke WUM. Wenn ich das hinkriege, ist ja super. Aber bis jetzt habe ich es noch nicht hingekriegt und bin auf WUM angewiesen.
Ich würde auch noch mal ein anderes Thema aufmachen, nämlich jetzt gehen wir mal weg von den regionalen Bedingungen, die man hat, wenn man in der Nähe einer Produktionsstätte sitzt als Hersteller. Du hast ja wenn du Fahrräder produzierst, ja auch durchaus den Bedarf einer Flächendeckung. Du möchtest ja, dass deine Kunden in größeren, also in bestimmten Abständen deine Marke wiederfinden. So, diese Art von Flächendeckung und der Potenziale dann, die man hat als Lieferant, dort Räder zu verkaufen, das wird ja in der Regel auch, ich sage jetzt mal, relativ systematisch beobachtet. So, was findet wo statt? Wie viele Räder werden verkauft? Sind alle Oberzentren, ich habe gerade mal nachgeguckt, sind 107 in der Bundesrepublik, sind die alle praktisch flächendeckend bedient oder gibt es da an irgendwelchen Stellen auch noch Lücken? So was macht ja normalerweise ein Lieferant und ein Hersteller?
Da gehe ich auch ganz stark von aus und da hast du wahrscheinlich irgendwelche Durchschnittswerte und dann guckst du, liegen die Orte oder die Regionen über dem Durchschnitt oder unter dem Durchschnitt und dann fängt man natürlich auch als Hersteller an sich zu hinterfragen, woran liegt's? Also liegt's dann daran, dass wir in diese Region als Marke nicht bekannt sind oder sind vielleicht unsere Händler da nicht so gut wie in anderen Regionen? Und ich kann mir vorstellen, dass das oft an den Händlern liegt, dass die sagen, ja, die Marke schieben wir nicht nach vorne, da stehen wir nicht dahinter. Ja, und dann muss der Hersteller natürlich auch Konsequenzen ziehen. Das finde ich doch völlig legitim. Würde ich auch so machen, muss ich ganz ehrlich sagen.
Genau, und dann auch wieder dort unterscheiden, was wäre umgekehrt sozusagen die Erwartung der Händler an den Lieferanten Ich finde natürlich gute Markenarbeit und gute Produkte. Also das ist doch das, was er braucht, damit er gut arbeiten kann. Und natürlich auch einen entsprechenden Anteil am Verkaufserfolg.
Ja, eindeutig. Und das funktioniert aber alles nur mit einer wirklich guten Beziehung zwischen Händler und Hersteller.
Jetzt sind wir beide ja wenig strittig in diesen Punkten. Was kam denn in dieser Kritik oder in dieser Diskussion noch vor?
Ja, ich will, weiß ich gar nicht, ob ich das in der Gänze verstanden habe, weil ich irgendwie anders dastehe. Das ist ja auch dann der Vorwurf, den ich mir anhören muss, dass ich eigentlich gar keine Ahnung davon habe, weil ich eben nicht in der Region bin, um die es jetzt gerade geht. Ich war aber auch schon in Regionen, die dann anders betroffen waren in den Jahren zuvor. Ich habe schon Marken aus dem Sortiment genommen, wo die Beziehung sich in vielen Sachen halt verschlechtert hat. Und da ist, das ist, glaube ich, genau der richtige Schritt. Einfach, ich habe also ganz starke Marken gehabt. Da war dann aber die Beziehung so schlecht, dass ich gesagt habe, okay, dann müssen wir uns halt trennen, dann müssen wir getrennte Wege gehen.
Dann sag doch mal bitte konkret Beispiele, also jetzt nicht Marken, sondern Beispiele, woran hat es gelegen? War es irgendwie die Produktqualität, war es die Servicequalität? Was hat die Beziehung so verschlechtert?
Also bei der einen Marke war es zum Beispiel die Reklamationsbearbeitung und die Ernsthaftigkeit der Reklamationsbearbeitung gepaart mit dem Druck, jedes Jahr mehr Fahrräder dieser Marke verkaufen zu müssen. Und dieser schlechten Reklamationsqualität und diesem Druck wollte ich mich nicht weiter beugen und habe die Beziehung mit der Marke komplett beendet.
Das heißt aber, die Erwartung der Marke war, du musst in deiner Stadt, in deiner Region mehr Räder verkaufen, und zwar Jahr für Jahr mehr Räder. Das reicht noch nicht aus, und deine Analyse war eine andere.
Genau. Ja. Und dann haben wir uns getrennt. Das ist dann eben so.
Und ging das denn für dich reibungslos? Hast du dann die Marke ersetzt und hast dann auch hast gut mit anderer Marke einen Verkaufserfolg erzielt? Wie lange braucht das?
Von einem Tag auf den anderen.
Also von einem Tag auf den anderen geklappt?
Ja, hat von einem Tag auf den anderen. Also, und das war jetzt über die Marke, über die ich gerade rede, ist eine sehr renommierte, eine der bekanntesten und beliebtesten Marken im Markt. Aber die lässt sich sofort durch eine andere ersetzen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ein anderes Beispiel war ein Hersteller, überwiegend E-Bikes, mit dem ich wirklich große, große Erfolge gefeiert habe und mein E-Bike-Marktanteil oder meinen Anteil an verkauften E-Bikes so sehr früh schon in die Höhe getrieben habe. Und dann kommen irgendwelche Kapriolen dazu und dann bin ich raus. Dann muss ich eine andere Marke nehmen. Das ist dann eben so.
Und auch das ging vergleichsweise reibungslos.
Ich kann mich eigentlich nur an zwei Kunden erinnern, die gesagt haben, dann kaufe ich diese Marke eben woanders, aber ja. Zwei.
Gut, also heißt ja für dich, du hast die Erfahrung mit Wechsel, mit Veränderungen, mit Markenaustauschen gemacht und hast damit keine negativen Erfahrungen und würdest jetzt eigentlich den Händlern empfehlen, dass sie da auch mutiger werden.
Ja, also ich glaube schon, man darf mehr Selbstbewusstsein haben. Jeder Fahrradhändler ist wirklich seine eigene Marke. Das kann man auch selbstbewusst nach außen tragen, und dann kann man natürlich auch jederzeit einen anderen Hersteller ins Programm nehmen und genauso gut performen wie vorher. Ich sehe da überhaupt gar kein Problem. Also man muss keine schlechten Beziehungen pflegen. Man kann doch einfach wechseln. Es gibt genügend Bräute am Markt.
Oder eben Bräutigamme, ne?
Ja, na klar. Also ganz egal, was man sucht, aber man findet was.
Jetzt hast du ja schon ein paar Kriterien genannt. Ich finde ja Servicequalität und Produktionsqualität auch nochmal ein wichtiges Kriterium. Wir haben ja schon mal auch darüber gesprochen.
Da haben wir einen ganzen Podcast zu. Ich glaube, das haben wir schon sehr deutlich gemacht, was da die Entscheidungskriterien sind. So, das ist ja für jeden auch anders. Aber es gibt ja immer das Ranking, wo wir ja maßgeblich mitarbeiten. Also das sollte, glaube ich, leicht sein, das hinzukriegen.
Ja, also ich will damit ja nur sagen, es geht ja nicht darum, eine schnelle Entscheidung zu treffen, nur aus einer Unzufriedenheit in bestimmten Bereichen, sondern genau zu analysieren, welche neue Braut oder welchen neuen Bräutigam holt man sich denn dann rein? Wo ist der stark und auf was muss man sich einstellen? Weil ich glaube, jetzt so hundertprozentig das, was wir als Händler brauchen, haben wir ja noch nicht gefunden. Also es gibt ja jetzt nicht den Lieferanten, wo wir sagen, da sind wir jetzt mit allen Dingen zufrieden, und zwar overall.
Nein, es ist immer Arbeit. Also eine Beziehung ist doch auch, hat auch immer mit Arbeit zu tun. Es geht doch gar nicht anders. Also, und aber jetzt möchte ich mal abschließend sagen, nächste Woche ist Eurobike. Das ist doch der Marktplatz für Beziehungspflege. Locker beim Bierchen und locker am Stand, da ist doch einiges möglich. Und ich habe jetzt in letzter Zeit immer gelesen, ach, Eurobike, Lamb, da gehe ich nicht hin, das ist mitten in der Saison, das interessiert mich nicht. Aber es ist genau der Punkt, wenn du da nicht hingehst, dann brauchst du dich auch über gestörte Beziehungen zu deinen Herstellern nicht beschweren, weil da ist doch der Punkt, wo man Beziehungspflege treiben kann.
Genau, auf jeden Fall die Händler, die Lieferanten, die dort sind, die erwarten euch ja da draußen und wollen genau dieses Gespräch führen. Dafür ist eine Messe da.
Ja, und das würde ich sagen, so lass uns doch mal rausgehen und lass uns auf die Eurobike vorbereiten. Uwe, wir haben eine ganze Menge vor der Brust, oder?
Das haben wir.
Pack das mal in dein Topcase.
Uwe, die Aufforderung, jetzt zu Eurobike zu gehen und dann da die Beziehung zu pflegen und ein bisschen Bierchen zu trinken. Wenn man dem nachkommen will, dann das ist doch im Topcase ganz, ganz wichtig, dass man sofort was umsetzt. Einfach nur eine E-Mail schreiben und dann gibt es von uns eine Eintrittskarte, oder?
Ja, es gibt ein Tagesticket, also es gibt 5 Tagestickets, die wir noch zu verschenken haben. Einfach sich melden an podcast@vsf-mail.de.
Geschenkten Eintritt. Ist das richtig?
So ist es richtig.
Also sehr gut.
Das ist der heiße Scheiß.
Uwe Stevens ist ja auch so ein langjähriger Partner vom VSF und die haben ja auch ein Fahrrad, das ist bei uns so super gefragt. Ich habe das Gefühl, hier schiebt jeden Tag einer so ein Fahrrad raus. Und das ist doch mal ein heißer Scheiß, ein Tipp, sowas ins Programm zu nehmen oder sowas anzubieten. Wenn man das dann kann, ne?
Ja, wenn man das dann kann, aber um welches Rad geht's denn?
Das Esimeto. Und da sind Marlene und ich letztes Jahr eingeladen gewesen, das premieremäßig in Hamburg mal um die Häuser zu fahren. Und das war wirklich ein wahnsinnig gutes Erlebnis. Es war eine tolle Show.
Okay, ich habe es jetzt vor Augen und mir gefällt es sehr gut. Aber sag mal, was war denn die Show beim Fahren?
Also wir haben eine Stadtführung in Hamburg gekriegt, also mit so wirklich echten Stadtführern und die sind dann mit uns durch die Speicherstadt, durch die Hafencity und auch hintenrum ein bisschen Industriegebiet und sowas. Und dann hast du ja viel Kopfsteinpflaster und Kannstein rauf und Kannstein runter und hier eine Schiene noch in der Straße und. Und das Fahrrad war wirklich super komfortabel und sicher zu fahren. Und das fand ich wirklich beeindruckend. Das hat schon Spaß gemacht, damit in der Stadt rumzukrusen.
Also sieht mir auch so aus, ich finde ja ein großer Vorteil, die meisten brauchen ja keine Federgabel, sondern die meisten brauchen dicke Reifen. Das scheint ja hier der Fall zu sein, dicke Reifen, die dann alles wegschlucken, was irgendwie so Kopfsteinpflaster und sowas macht. Das wird wahrscheinlich das, was gewesen sein, was ihr gespürt habt. Was ich ja auch noch toll finde, die haben richtig tief runtergezogene Bleche.
Das stimmt, aber wir hatten gutes Wetter, von daher brauchten wir sie nicht. Aber ja, du hast recht. Weit runtergezogene Schutzbleche, das haben wir ja schon ein paar Mal, oder das hattest du auch schon mal gesagt, das ist so eine Sache, auf die man auch achten kann. Wenn man das denn alltagsmäßig einsetzt, ist das nicht unwichtig. Und genau das ist, glaube ich, der Bereich hier des Esimitos, einfach ein tolles Rad für die Stadt, für zur Arbeit pendeln, für richtig gut drauf aussehen. 27,5 Zoll Räder, Enviolo-Riemenantrieb, also ja, eigentlich ein perfektes Urban-Rad. Mit dem SX-Antrieb von Bosch und 400 Wattstunden Akku, den ich aber rausnehmen kann. Ich kann ihn also auch oben in der Wohnung laden.
Ja, das ist, glaube ich, gerade für Städter unheimlich wichtig, weil in Hamburg oder Berlin oder Co. können ja nur die wenigsten ihre Räder mit in die Wohnung nehmen. Das ist ja, dann musst du einen Akku entnehmen können. Also ich finde es optisch total gelungen. Gefahren bin ich noch nicht. Das werde ich das nächste Mal tun. Und ganz viele Merkmale, die ich hier sehe, sind für einen Stadtrat ja ideal.
Also wenn du Stevens Händler bist, dann hast du es ja hoffentlich schon im Programm. Ansonsten guck dir das mal an. Und wenn du noch keine Stevens Händlerin bist, dann bemühe dich drum, dass du Stevens ins Programm kriegst. Lohnt sich schon wegen dieses Rades.
Immer vorwärts. Das erwarte dich beim nächsten Mal.
Und nächstes Mal werden wir von der Eurobike ein bisschen erzählen, was da so los war, würde ich sagen.
Ja, wir haben ja ein buntes Programm, Thorsten und du, wir sind beide irgendwie auch auf Bühnen unterwegs und wir haben unsere eigenen Jobs im Career Center und so weiter. Also ich glaube, wir haben eine Menge zu berichten.
Bikes for Future, der Podcast mit Uwe und Thorsten für deinen Erfolg im Fahrradbusiness.